Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg-Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschenmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Donnerstag, der 29. Januar 2026. Dies ist die erste Folge zum Thema Sicherheitspolitik. Gerade hat Bundeskanzler Friedrich Merz seine Regierungserklärung zur Außenpolitik abgegeben. Merz fordert mehr europäisches Selbstbewusstsein und europäische Autonomie. Europa soll wirtschaftlich stärker, militärisch und technologisch unabhängiger und vor allem zu einem eigenständigen Machtzentrum werden. Donald Trump hat mit dem Versuch, sich Grönland anzueignen, die NATO und Europa in eine echte Vertrauenskrise gestürzt. Spätestens seit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine und dem Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump hat sich die geopolitische Lage sehr zugespitzt. Deutschland und Europa stehen unter wachsendem Druck. Wie schätzen wir die sicherheitspolitische Lage ein? Was sind die richtigen Schlussfolgerungen für Politik und Wirtschaft? Welche Rolle spielt Europa dabei? Diese und viele weitere Fragen stelle ich in dieser Doppelfolge zunächst dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler und später in einer weiteren Folge Lena Dupont aus dem Europäischen Parlament. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Münkler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind.
Hallo.
Wenn wir uns die aktuelle Lage einmal anschauen, Entwicklung in den USA, Angriffskrieg in der Ukraine, wie würden Sie die Situation, in der sich Deutschland und Europa im Moment befinden, beschreiben?
Ja, für die Europäer und für die Deutschen in der Mitte Europas ist das so etwas wie eine Sandwich-Position. Man kann so sagen, von Putin bedrängt und bedroht und von Trump bedrängt und erpresst. Das ist eigentlich der Worst Case geopolitischer Art, denn gegenüber Russland sind die Europäer nach wie vor auf gewisse Leistungen der Amerikaner, vor allen Dingen im Bereich der nuklearen Abschreckung, angewiesen. Im Hinblick auf die USA gibt es eine Irritation dahingehend, ob das jetzt sozusagen nur diesem eigentümlichen Präsidenten geschuldet ist, dass die langjährige Bündnispartnerschaft ins Wanken geraten ist, oder aber ob dies eine strukturelle Veränderung ist, die 2011 mit Obamas Pivot to Asia begonnen hat und bei der Europa zukünftig keine zentrale Rolle für die USA mehr spielen wird. Das ist im Augenblick das Problem, dass man diese Frage nicht definitiv beantworten kann oder nicht definitiv beantworten will, weswegen Politik zweigleisig fahren muss. Das ist auch in der Regierungserklärung und früheren Äußerungen des Bundeskanzlers deutlich geworden. Man möchte nicht der sein, der seinerseits das Geschirr gegenüber den Amerikanern zerschlägt, aber man weiß, dass man sich darauf vorbereiten muss, gewissermaßen in einem Plan B, dass man demnächst ganz alleine dastehen könnte.
Kann man die Regierungserklärung des Bundeskanzlers heute im Bundestag auch als eine Art außenpolitische Zeitenwende sehen? Das heißt, man stellt sich den politischen Realitäten und beginnt zumindest über die Abkehr und die Eigenständigkeit in Bezug auf militärische Verteidigung nachzudenken und sich quasi einen Plan B zu schaffen. Wäre das eine Zeitenwende? Würde man das so kategorisieren?
Ich würde auch sagen, das ist Zeitenwende 2.0. Zeitenwende 1.0, wie Olaf Scholz sie im Februar 2022 ausgerufen hat, nach dem russischen Vollangriff auf die Ukraine, war sozusagen eine Revision der deutschen, vor allen Dingen der deutschen, aber auch der europäischen Ausrichtung auf Russland mit entsprechenden wirtschaftlichen Folgen. Was wir jetzt haben, ist eine jedenfalls nicht so dezidiert erklärte Revision des europäischen und auch des deutschen Verhältnisses gegenüber den USA, Wahrscheinlich haben tendenziell von allen europäischen Mächten die Deutschen am stärksten auf die USA gesetzt, womöglich neben den baltischen Republiken und Polen, und haben deswegen auch in den letzten Jahren bereits unter Merkel, sicher auch unter Scholz, die Pflege der Beziehungen zu Frankreich etwas hintangestellt. Auf Macrons Sorbonne-Rede nicht weiter reagiert. Das ändert sich jetzt, nicht? Sozusagen die Europäer oder die Deutschen beginnen damit, so etwas wie eine Koalition der Befähigten und Willigen in Europa zu schmieden, die kleiner ist als das Europa der 27, was nicht so ganz gut funktioniert und immer sehr lange braucht. Man nennt das teilweise auch E3, also die Kooperation, die aus dem Rammstein-Format hervorgegangen ist zwischen Merz, Macron und Starmer, der ja nicht zur EU, aber zur NATO gehört. Und der Einbezug Italiens, das hat Scholz ja mit dem Besuch bei Frau Meloni deutlich gemacht. Und sicherlich auch unter Einbezug Polens als Repräsentant der Ostmitteleuropäer, wobei das ein bisschen schwierig ist, weil die Polen einen dem Rechtspopulismus zuzurechnenden Staatspräsidenten jetzt gewählt haben. Sonst könnte das, was man das Weimarer Dreieck nennt, also die Achse Paris, Berlin, Warschau, sehr viel besser funktionieren und die Polen hätten auch eine sehr viel stärkere Rolle innerhalb dieses sich herausbildenden Zentrums, na, sagen wir mal, des europäischen Stamms der NATO respektive der Europäischen Union. Das, glaube ich, ist der Weg, der jetzt gegangen wird und den auch Merz in seiner Regierungserklärung umrissen hat.
Das heißt, die Aufgaben für Deutschland und die Herausforderungen für Deutschland innerhalb der EU sind heute andere als noch vor einigen Jahren. Sie sprechen ja in Ihrem Buch Macht im Umbruch auch von den Zentrifugalkräften der Union, die zum Teil systemimmanent sind und in der Anlage der Organisation begründet sind. Heißt das, dass Deutschland sich mehr für die Einheit Europas einsetzen muss und dass Deutschland auch eine andere Führungsrolle wahrnehmen muss?
Ja, das heißt das in jeder Hinsicht. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, weil das eine andere Art des Herangehens an politische Herausforderungen und letzten Endes auch eine andere Mentalität zur Voraussetzung hat. Nicht? Wir haben uns an das, was ich in dem Buch Führen von hinten nenne, gewöhnt. Also Führung durch die Bildung von Kompromissen. Das ist in einem Verband wie der Europäischen Union mit 27 Mitgliedern, bei denen sich auch noch einige Orban, Fico, inzwischen auch noch der Tscheche Babiš, gerne ein bisschen querstellen, eine sehr schwierige und zeitaufwendige Sache. Und die Herausforderung ist, dass wenn im Prinzip drei große, ich nenne das imperiale Akteure, nämlich China, Russland und die USA, sicherlich mit unterschiedlichem Gewicht, die Rhythmik der Politik so vertaktet haben, dass, um ein Bild zu wählen, man gewissermaßen Schnellschach spielt. Also die Europäer gleichziehen müssen und nicht sagen, ah ja, okay, analysieren wir erstmal die Lage und so weiter und so weiter, dann ist das ungeeignet, von hinten zu führen. Man muss also von vorne führen. Das heißt, für Leute aus der Wirtschaft ist das ja in sehr viel höherem Maße vertraut als für Leute aus der Politik. Entscheidungen treffen unter unvollständigen Informationen. Man möchte gerne die Informationen vervollständigen, aber dafür braucht man lange Zeit, die man nicht hat. Also ein höheres Risiko politischer Entscheidungen, wenn man gewissermaßen eine politische Klasse hat, die sozialisiert worden ist über Jahrzehnte auf das Zeithaben oder ich kann auch, würde auch sagen, die Politik der langen Bank und vieles andere mehr, dann ist das ein Mentalitätswechsel, der es wirklich in sich hat. Wir beobachten das zurzeit. Man kann sagen, vielleicht ist es ein Glücksfall für die deutsche Politik, dass mit dem Bundeskanzler jemand kommt, der die letzten zwei Jahrzehnte in seiner Partei keine Rolle gespielt hat, der also gewissermaßen nicht parteisozialisiert ist, sondern in anderen Zusammenhängen wirtschaftlicher Art gestanden hat und der eine Vorstellung davon hat, was es heißt, Entscheidungen zu treffen, ohne dass man sich mit allen möglichen Kooperationspartnern oder auch Kontrahenten ins Benehmen gesetzt hat, sondern gewissermaßen aus Intuition gedeckt durch gewisses Wissen handeln muss. Das ist die Herausforderung der Deutschen. Und Sie hatten gesagt, die zentrifugalen Kräfte in Europa, ja, die habe ich versucht, in dem Buch herauszuarbeiten. Zentrifugal darum, weil natürlich, sagen wir mal, die Balten und die Polen, die schauen nur nach Osten. Die haben das Problem mit Migration nicht. Die Italiener, die Spanier und sicherlich auch die Griechen, für die ist die Bedrohung durch Russland geringer, vielleicht für die Griechen weniger geringer als für die Italiener und vor allen Dingen die Spanier. Die sind sozusagen weit weg, weswegen diese Länder gemessen am Bruttoinlandsprodukt auch am wenigsten tun für die Unterstützung der Ukraine, wohingegen die baltischen Republiken und die Skandinavier und die Polen am meisten tun. Und da ist es interessant zu sehen, dass die Deutschen da eine mittlere Position beziehen und die Aufgabe haben, sozusagen diese beiden in dem Fall relevanten Faktoren zusammenzuhalten. Nicht? Oder die Franzosen haben traditionell, sagen wir mal unter der Überschrift Gaullismus, ein sehr viel stärkeres europäisches Selbstständigkeitsbewusstsein und auch Selbstbewusstsein, wohingegen die baltischen Republiken und Polen eigentlich, seitdem sie in der NATO sind, aber vorher auch schon vor allen Dingen auf die USA gesetzt haben, die aber jetzt verschwinden. Das ist ein Prozess, den muss man moderieren. Da kann man nicht einfach sagen, so, die USA sind weg, ihr müsst euch jetzt auf uns verlassen. Das vorsichtig zu kommunizieren, um Vertrauen zu werben, auch im Hinblick natürlich auf die deutsche Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist das, was die Regierung machen muss und gleichzeitig diesen Prozess aber doch auch energisch vorantreiben. Denn wir haben dafür nicht ewig Zeit und wir haben, glaube ich, in den letzten 10 Jahren viel Zeit verdrödelt und verblödelt.
Das heißt, die europäische Einigung ist für das Fortbestehen und Überleben der europäischen Demokratien existenziell. Dafür brauchen wir natürlich europäische Handlungsfähigkeit und auch Entscheidungsfähigkeit. Sie haben das sehr schön gesagt. In der Wirtschaft ist man, betrifft mich als Unternehmer auch, eigentlich permanent dabei, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Man versucht es durch ein bisschen Empirik und vielleicht auch KI und Dinge, die man so rausfinden kann, irgendwie ein bisschen einzugrenzen. Aber es meist ist unsicher. In der Politik ist es so, dass man wahrscheinlich nicht nur durch viel Zeit sozialisiert war, sondern auch durch Risikovermeidung. Also Risikovermeidung trifft ja die Politik und noch in viel größerem Maße auch die Verwaltungen, egal wo sie eigentlich sind. Man will Dinge rechtssicher machen. Und die Frage, die ich mir stelle seit einiger Zeit, nachdem ich mich auch vor allen Dingen in meiner Präsidentschaft als IHK-Präsident viel mit Bürokratieabbau beschäftigt habe, ist so ein System eigentlich handlungsfähig, wie wir es haben? Und wir haben ja hier verschiedene Komponenten, die zusammenkommen. Wir haben einmal diesen großen Spreiz an Interessen in der EU mit nationalen Interessen, mit Parteiinteressen. Wir haben das Veto-Prinzip. Ja, dass es schwierig ist, Entscheidungen zu treffen, nehmen wir mal Mercosur. Und auf der anderen Seite haben wir eine riesige Bürokratie. Das betrifft nicht nur die EU, sondern auch uns. Und wir haben keine Zeit. Das ist eigentlich eine verdammt schwierige Lage, oder?
Ja, das ist ein klassisches Dilemma, nicht? Also sozusagen Bürokratie, Bürokratieaufbau, die administrative Anwendung von Regeln und Recht ist sicherlich etwas, was in hohem Maße Gewissheit oder Voraussehbarkeit von Entscheidungen herstellt. Man weiß, womit man zu rechnen hat. Man muss gewissermaßen nur in die entsprechenden Vorgänge vorher, Bürokratie arbeitet ja gleichförmig, schauen und hat eine Orientierung, was man machen kann, was man nicht machen kann. Das ist sozusagen auch die Rahmenbedingungen unserer Gesellschaften. Man wird also Bürokratie sicherlich gar nicht völlig zum Verschwinden bringen können. Auch wenn man sagt, Digitalisierung und derlei mehr, das ist nur ein anderer Modus im Prinzip der administrativen Umsetzung von Regeln und Recht. Aber wir haben uns gewissermaßen daran gewöhnt, alles zu bürokratisieren. Also Politik in Administration verschwinden zu lassen, nicht nur in Administration, irgendwo auch in Juridifizierung. Das Vertrauen auf das Bundesverfassungsgericht, das relativ häufig dann, ja, wenn die Politik nicht in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung treffen muss oder Vorgaben dafür macht und so weiter und so weiter. Das heißt, Politik hat in vieler Hinsicht auch in einer Welt, die eigentlich als verfriedlichte Welt angesehen worden ist, abgedankt. Und man hat das, wie der Ausdruck in meinem Fach dafür hieß, in Good Governance überführt. Nicht? Good Governance ist im Prinzip ein feinerer Begriff dafür, dass es keine riskanten Entscheidungen gibt. Jetzt stecken wir sozusagen in einer Sackgasse, in die wir uns selber reinbegeben haben und müssen zusehen, wie wir da zu einer Handlungsfähigkeit kommen. Europa, also die EU, ist dafür das Paradebeispiel. Im Prinzip durch eine bestimmte Organisation der Union abgeschafft haben. Also Einstimmigkeitsprinzip, Sie haben schon gesagt, Einstimmigkeitsprinzip klingt wunderbar, heißt de facto aber Vetorecht. Und den Umstand, dass man nicht sagen kann, naja gut, Orbán und Ungarn, wenn ihr glaubt, ihr müsstet das so machen, dann bitteschön verlasst diesen Verband. Also dann auch sagen können, kleiner ist möglicherweise handlungsfähiger als fett und überdehnt und entscheidungsunfähig und vieles andere mehr. Wir werden lange daran zu laborieren haben, dass wir in eine Welt hineingegangen sind oder sie uns selber erschaffen haben, in der man systematisch das entlernt hat, was jetzt gefordert ist, nämlich mit der Wiederkehr der großen Imperien eine politische Rhythmik hinzubekommen, die eher gewissermaßen den Machtkonstellationen des 19. Jahrhunderts entspricht, als unseren Vorstellungen von einer wertegebundenen und regelbasierten Ordnung, von der ich sagen würde, naja, die kann man vielleicht für Europa noch nach wie vor verteidigen, aber im globalen Rahmen ist sie dahin, denn es gibt keinen mehr, der sie hütet und durchsetzt. Und es wird auch keinen geben, weil entlang bestimmter ökonomischer Theoreme, also beziehe mich da gerne auf das von Hardin entwickelte Theorem der Tragedy of the Commons, also dass sozusagen Gemeingüter, wenn sie nur einen haben, der für ihre Verfügbarkeit sorgt, im Prinzip nach einiger Zeit verschwinden werden, weil dieser eine sagt, warum soll ich eigentlich die Kosten dafür tragen? Und alle sind die Nutznießer. Also ungefähr so, wie die USA das jetzt sehen. Wir waren der Hüter oder haben es zumindest versucht, aber wir wollten es nicht mehr sein. Und eine Lösung, gewissermaßen das, was Trump ansteuert, so ein Dreierdirektorium für die Weltpolitik, bei dem die Europäer nicht dabei sein sollen, das kommt uns sehr viel mehr entgegen. Deswegen muss Europa natürlich neben der inneren Konsolidierung und der Herstellung von Handlungsfähigkeit auch darauf schauen, dass sie ein so starker weltpolitischer Akteur sein können, dass sie neben diesen dreien, nach Möglichkeit im Zusammenspiel mit Indien, der vierte und der fünfte sind und nicht zum Fußabtreter der großen Mächte werden, was man vielleicht etwas polemisch überspitzt, aber doch im Augenblick sagen kann. Also sozusagen, die Unverfrorenheit, mit der Putin glaubt, er könne die Ukraine zerschlagen, und die Unverfrorenheit, mit der Trump glaubt, er könne einfach Grönland kaufen oder anfangs hat er ja gesagt, dann auch noch, falls das nicht funktioniert, militärisch besetzen. Das zeigt, dass diese beiden Akteure keinen großen Respekt vor Europa haben. Und es läge mir schon sehr daran, wenn sich das ändern würde.
Das ist übrigens etwas, was wir in der Wirtschaft in asymmetrischen Verhandlungssituationen, ja, und das kenne ich als Mittelständler, der auch mit Konzernen Geschäfte macht, schon länger erleben. Da kommen dann plötzlich Forderungen, nicht weil sie angebracht oder angemessen oder begründet sind, sondern sie kommen einfach, weil sie aus einer Machtposition heraus gestellt werden können.
Genau.
Und man dann überlegt, okay, das kannst du dir überlegen, machst du mit uns noch Geschäfte, dann hast du möglicherweise ein riesiges wirtschaftliches Problem oder lässt man sich Schritt für Schritt erpressen?
Das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen. Nicht? Wir haben uns natürlich auch daran gewöhnt gehabt, in symmetrischen Konstellationen zu denken. Das ist ein Ergebnis im Prinzip der Juridifizierung von Politiken, der internationalen Beziehungen und derlei mehr, wo im Prinzip angenommen wird, na sagen wir mal, alle sind gleich. Egal wie groß und stark sie sind, aber juridisch sind sie gleich. Dass sie aber de facto nicht gleich sind, das ist dann gerne übersehen worden. jedenfalls in der politiktheoretischen und der philosophischen und der moralphilosophischen Debatte, dass es da asymmetrische Konstellationen gibt. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, Putin und Trump und vermutlich auch Xi haben ein Interesse daran, die EU zu zerlegen in ihre Bestandteile. Bei Putin ist es klar, bei Trump kann man sagen, wenn er mit den einzelnen Staaten in Europa verhandelt, dann ist er immer riesengroß und die anderen sind ziemlich klein. Wenn er mit der EU als Gesamtheit, die auch noch geschlossen ist, was nicht selbstverständlich ist, verhandelt, dann ist das fast auf Augenhöhe, fast eine symmetrische Verhandlungssituation, nicht? Und da haben wir es gegenwärtig in Europa mit Rechtspopulisten, sei das jetzt in Polen oder in Frankreich oder auch teilweise in Deutschland, nicht an der Macht, aber sozusagen doch relevant zu tun, die ebenfalls die Europäische Union entmachten, wenn nicht zerschlagen wollen. Das heißt im Prinzip freiwillig oder aus Dummheit sich in eine Position der Unterlegenheit gegenüber diesen drei genannten Akteuren zu begeben. Darüber muss man nachdenken, was das politisch heißt. Eigentlich ist die Konsequenz daraus, Frau Merkel hätte vermutlich gesagt, alternativlos auf Europa als einen politisch handlungsfähigen Akteur zu setzen. Und nicht zu meinen, ja, wenn wir allein auftreten als Deutschland, was ja immerhin die stärkste Wirtschaft in Europa ist und der bevölkerungsreichste Staat, dann haben wir sehr viel mehr Beinfreiheit. Die haben wir nicht, weil wir dann sehr viel kleiner sind und die anderen uns die Regeln diktieren, die wir hinzunehmen haben.
Ja, ich meine, die europäische Einheit oder auch unsere Sicherheitslage ist ja dann nicht nur durch äußere Einflüsse bedroht, sondern auch durch innere Einflüsse. Also das heißt, gehen wir mal auf einen potenziellen Wechsel in Frankreich ein oder auch auf eine, sagen wir mal, Ausweitung der politischen Zustimmung zur AfD aus bestimmten Kreisen, dann haben ja diese Parteien europakritische, zum Teil russlandfreundliche Positionen. Das wäre für unsere Lage ja relativ katastrophal. Also politisch wie wirtschaftlich würden wir, wenn man Europa vereinzelt, wieder in eine Situation zurückfallen, wie wir sie am Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa gesehen haben?
Ja, das würde ich meinen. Und dann kommt noch mehr dazu. Dann sind die Europäer gegenüber den genannten drei Großen, China, Russland und USA. USA hat sicherlich die größten Möglichkeiten. Russland ist eigentlich ein armseliger Akteur, der nur als solcher nicht sichtbar ist, weil er über Atomwaffen verfügt und einen rabiaten Einsatz militärischer Macht betreibt. Wirtschaftlich ist das BIP Russlands weit hinter dem Deutschlands, Deutschland allein. Technologisch sind die Russen schlechter, als sie denken, was man an dem Umstand sieht, dass sie in der Ukraine letzten Endes feststecken. Aber es ist nicht nur dann die Bedrohung durch die, sondern es kommt auch hinzu, dass dann natürlich in Europa einige sagen können, naja, was der Putin kann, nämlich sich die Grenzen zu verschieben, orientiert an historischen Erinnerungen, können wir auch, nicht? Und da kommen dann in den Blick Erdogan und die neo-osmanische Politik der AKP, sicherlich auch Vucic, der serbische Präsident im Hinblick auf Kosovo und Republika Srpska, vermutlich auch Orban. Die Ungarn sind nach wie vor unzufrieden mit dem Friedensvertrag von Trianon, der von 1919 sozusagen parallel zu dem, was für die Deutschen Versailles waren, mit der Folge nämlich, dass 40% der Ungarn nicht in Ungarn leben. Das möchten sie auch revidieren. Das kommt rein und dann kommt herein, diese rechtspopulistischen Parteien treten dann zusammen auf, wenn es gegen Europa geht. Aber sobald sie untereinander sich verständigen müssen, klappt da gar nichts. Nicht? Also sozusagen, man kann sich vorstellen, dass die deutschen Rechtspopulisten und die polnischen Rechtspopulisten sofort sich in die Haare bekommen. So ähnlich wie die ungarischen Rechtspopulisten unter Orban und die slowakischen Rechtspopulisten unter Fico sich sofort in die Haare bekommen haben, sobald es um Sonderrechte für die Ungarn in der Slowakei geht und so weiter und so weiter. Das heißt, alle Probleme, die das Europa der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gekennzeichnet haben, sind dann wieder auf dem Tisch. Die Europäer sind mit sich selber beschäftigt, während die anderen ihnen Gesetz und Regel geben. Das muss man sehr deutlich machen, welche Entscheidung Wähler treffen, wenn sie sagen, naja, ich bin, was weiß ich, mit dem, wie das alles in Deutschland zurzeit läuft, unzufrieden und die Bahn ist nicht pünktlich und das ist nicht pünktlich, sozusagen aus einer Disposition der Verärgerung und des Grolls heraus im Prinzip die Möglichkeiten zerschlagen, die Europa hat, um seine Werte, seine Regeln und letzten Endes auch seine wirtschaftliche und politische Zukunft zu gestalten.
Wenn wir das jetzt so weiterdenken, dann unterstellen wir ja irgendwie implizit, dass die Entwicklung in den USA nicht besser wird, sondern sich da manifestiert, wo sie ist. Und dass es da vielleicht auch nicht nochmal irgendwann oder in absehbarer Zeit auch einen Politikwechsel geben könnte. Das habe ich für mich persönlich noch nicht so richtig akzeptiert, weil es gibt ja in Amerika auch noch einen Haufen Leute, die mit dem, was da passiert, innen- wie außenpolitisch überhaupt nicht einverstanden sind.
Ja.
Nun schweigt die europäische, auch die deutsche Politik zu den Entwicklungen in den USA eigentlich konsequent aus Rücksichtnahme auf die Handelsbeziehungen, aus Rücksichtnahme auf die Unterstützung der Ukraine durch die Amerikaner und so weiter. Aber wenn ich jetzt amerikanischer Demokrat wäre, und jetzt kann ich mal den Newsom zitieren, der hat dann gesagt, Europa soll aufhören, sich mit schuldig zu machen, indem man das alles irgendwie schönredet. Ich habe noch den Außenminister im Ohr, der gesagt hat, zu Besuch bei Freunden. Das mag ja diplomatisch geschickt gewesen sein, aber ich finde, inhaltlich sind es gerade nicht unsere Freunde. Und von den Werten, die auch da vertreten werden, sehen wir in den Nachrichten jeden Tag, hat das mit dem, wofür wir stehen, auch nicht mehr viel zu tun. Müsste nicht auch die deutsche Politik da in Richtung der amerikanischen Innenpolitik mal klare Kante zeigen und sagen, das finden wir jetzt alles überhaupt nicht gut und das passt auch nicht zu dem, wofür wir und Demokratien im Westen stehen sollten?
Ja, das wäre in mancher Hinsicht angezeigt. Es wäre spätestens angezeigt gewesen nach der Rede von Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er allerhand Unfug über die Europäer erzählt hat. Etwa, dass das undemokratisch sei. Ja, das hat er vor allen Dingen auf die AfD bezogen, die von der Regierung ausschließen würde. Er hat sich da also sehr in den Laden gelegt, nicht bedenkend, dass in den USA in einem Mehrheitswahlsystem immer tendenziell die Hälfte der Bevölkerung von der Regierung ausgeschlossen ist. Das ist was ganz anderes und im eigentlichen Sinne von Vance sehr viel undemokratischer, als das bei uns mit dem Verhältniswahlrecht ist. Das hätte man damals vielleicht auch noch in München replizieren müssen, aber naja, man wollte gewissermaßen nicht nachtreten, sondern hat ein bisschen betroffen und betreten, geschwiegen. Und das wird auch vorerst so bleiben. Das Problem ist natürlich, dass die Demokraten zurzeit nicht sichtbar sind. Jetzt in Minnesota und Minneapolis vielleicht ein bisschen. Aber es ist nicht sichtbar, wer der Gegenkandidat zu Vance vermutlich dann wäre. Das heißt, man hat keine Möglichkeit des Adressierens. Oder ist umgekehrt in der Situation, die Henry Kissinger mal gesagt hat, nicht, was ist die Telefonnummer von Europa? Ja schön, was ist die Telefonnummer der Demokraten? Wo ruft man dann an? Außer vielleicht bei Gouverneuren, die gerade mal sichtbar sind, weil sie es bis in die europäische Presse geschafft haben. Das ist die Schwierigkeit der Situation und ich gehe davon aus, dass auch wenn in 3 Jahren oder in 7 Jahren ein Demokrat oder eine Demokratin wie der Präsident werden würde, dass dann das Vertrauensverhältnis, das es mal gegeben hat, so leicht nicht mehr herzustellen ist. Nicht? Es ist relativ einfach, so eine Struktur zu demolieren. Und das hat Trump gemacht. Und es ist ungeheuer schwierig, sie wiederherzustellen, zumal es gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass eben der Atlantik für die USA nie mehr diese Rolle spielen wird, wie er sie nach 1945 gespielt hat, sondern dass der an die Stelle dessen der Indopazifik getreten ist. Die Konzentration auf den indopazifischen Raum in Obamas Pivot to Asia und wir Europäer sozusagen immer nur noch die zweite oder dritte Geige spielen in der amerikanischen Aufmerksamkeit. Darauf müssen wir uns einstellen. Denn ich denke auch, wenn Kamala Harris gewählt worden wäre, sie hätte nicht diese rumpelige und brutale Politik gemacht, nicht? Sondern anstelle des Disruptiven eher transitorisch einen Prozess der Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Europa und Nordamerika hergestellt.
Man muss ja die amerikanischen Positionen auch in Bezug auf die Verteidigungslasten, man kann das ja auch mal von der anderen Seite sehen, aus Sicht der amerikanischen Steuerzahler, dann kann man auch schon verstehen, dass man vielleicht einfordert, Europa muss mehr tun. Das hat ja Obama auch schon gemacht.
Ja.
Da haben wir uns oder hat sich Europa relativ unverständlich gezeigt und hat wenig getan. Man hat damals natürlich nicht damit gerechnet, dass sich eine Entwicklung, wie wir sie jetzt mit dem Ukraine-Krieg sehen, nochmal ergeben könnte in Europa. Also den großen transnationalen Krieg zwischen Armeen. Das hat man ja auch verteidigungspolitisch in den letzten Jahrzehnten davor überhaupt nicht gedacht, sondern hatte eher den Ansatz, dass man Stabilisierungseinsätze macht und hat eine kleine Einsatzarmee, die man global einsetzen kann bei Bedarf.
Ja.
Aber ich meine, nochmal zu den USA. Ich meine, diese Entwicklung, die wir da jetzt sehen, Sie haben es ja in Ihrem Buch auch gut beschrieben und sprechen oft von dem Thymotischen, von Wut und Groll, was ja auch eine große Rolle dabei spielt, warum sich Leute auch von Politikinstitutionen, von der Meinung entfernen. Wahrscheinlich spielt das Internet auch eine Rolle. Was sind denn die Ursachen in den USA gewesen? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das hat viele Gründe, die zusammenspielen. Also es gibt natürlich innere Gründe. Also die Verarmung der unteren Mittelschicht aufgrund der Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Südostasien oder nach Ostasien im Gefolge der Globalisierung. Dafür sind neue Arbeitsplätze entstanden, aber das sind relativ weniger und die sind nicht geeignet für Leute mit geringem Bildungsgrad. Wenn Amazon jetzt weiter weltweit Leute entlässt, dann betrifft das auch eine bestimmte soziale Gruppe. Ich meine, im IT-Bereich, die Tätigen, die verdienen sich dumm und durmelig zurzeit, sodass man also eine Spreizung der Gesellschaft hat, gerade in der Mitte. Und es entsteht ein Loch. Diejenigen, die die Benachteiligten dieser Entwicklung sind, haben auf Trump gesetzt, einen Milliardär, einen Angehörigen eigentlich des Establishments, der sich aber als Anti-Establishment und über eine entsprechend ordinäre Sprache und Vulgaritäten gewissermaßen fast Unterschichtverhalten angebietet hat. Das ist einer der Gründe. Und er wird auch so schnell nicht verschwinden, sondern es ist nicht sichtbar, inwieweit die Politik von Trump dazu führen wird, dass wieder die Verhältnisse von Anfang des 21. Jahrhunderts zurückkehren. Der andere Punkt, den Sie auch angesprochen haben, ist sicherlich das Problem, dass die USA die Hauptlast der Verteidigung getragen haben. Die Europäer haben drauf geschaut, die russische Armee ist nicht besonders leistungsfähig. Das konnte man an einigen ihrer Operationen sehen. Wir kommen da ganz gut hin, auch tendenziell ohne die USA, weswegen also Obamas Ankündigungen 2011 nicht den Schock hervorgerufen haben, den sie eigentlich hätten hervorrufen müssen. Irgendwann haben die USA gedacht, ja, dann lassen wir das. Wir sind nicht mehr der Hüter der Weltordnung. Das kostet uns zu viel Geld, viele Soldaten und letzten Endes Handlungsfähigkeit. Nun kann man natürlich sagen, okay, dass sie in den Irakkrieg gezogen sind, war ihre Entscheidung. Und da können Frankreich und Deutschland mit Recht sagen, wir waren dagegen, wir haben euch abgeraten, das zu machen. Nicht? Der hat also ungeheure Summen verschlungen, dieser Krieg, und hat auch eine Resignation oder ein Überdrüssigsein der Amerikaner an diesen globalen Einsätzen hervorgerufen. Dann haben sie sich natürlich überlegt, ja, wo bekommen wir denn jetzt ein bisschen mehr Geld her und ein bisschen mehr Rüstungsfähigkeiten oder auch Käufer für unser Equipment, das wir anbieten. Und da waren natürlich dann halt die Europäer dran als die einzigen, die im Prinzip zahlungsfähig sind und von denen man auch sagen konnte, naja, die konsumieren ja gewissermaßen Leistungen, die die USA zur Verfügung stellen. Ja, da haben beide Seiten sich sozusagen auseinander bewegt. Die USA im Irak und auch in anderen Einsätzen und die Europäer, die relativ wenig an Fähigkeiten aufgebaut haben. Andererseits muss man natürlich sagen, kann man sagen, das ist auch ein bisschen einseitig gesehen seitens der USA, denn im einzigen Fall, in dem Artikel 5 NATO-Vertrag, also die Bündnisverpflichtung, in Kraft gesetzt wurde, das war der Angriff von 9/11 und das Engagement in Afghanistan, um dort Al-Qaida zu zerschlagen. Und da waren die Europäer dabei. Und die Europäer haben auch Verluste gehabt und haben auch Kosten gehabt und so weiter.
Das Wirtschaftsalphabet.
Wie in jeder Folge bei Moin Wirtschaft erläutern wir im Wirtschaftsalphabet wieder einen Begriff passend zum Thema. Heute Artikel 5 des Nordatlantikvertrages.
Artikel 5 des Nordatlantikvertrags bildet das Herzstück der NATO und verankert das Prinzip der kollektiven Verteidigung. Er besagt, dass ein Angriff auf einen Mitgliedstaat als Angriff auf alle gilt. Dieses Prinzip wird als Bündnisfall bezeichnet und steht sinnbildlich für Solidarität innerhalb des Bündnisses. Die Ausrufung des Bündnisfalls erfolgt jedoch nicht automatisch. Zunächst müssen alle NATO-Staaten den Angriff als solchen anerkennen. Anschließend wird der Bündnisfall im Nordatlantikrat beschlossen. Jeder Mitgliedstaat entscheidet danach gemäß seiner eigenen Verfassung über Art und Umfang der Unterstützung. Diese kann militärischer, finanzieller oder politischer Natur sein. Ein rechtlicher Anspruch auf militärischen Beistand besteht nicht. Eine Verweigerung wäre jedoch politisch äußerst kostspielig. Zudem müssen NATO und Mitgliedstaaten den UN-Sicherheitsrat über ihre Maßnahmen informieren. Historisch entstand Artikel 5 als Kompromiss, insbesondere aufgrund der US-amerikanischen Ablehnung einer automatischen Beistandspflicht. Er wurde bislang nur einmal aktiviert, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Der räumliche Geltungsbereich wurde im Laufe der Zeit erweitert und umfasst heute neben Land, Luft und See auch den Cyberraum sowie den Weltraum. Nach dem Ende des Kalten Krieges verlor die Bündnisverteidigung zeitweise an Bedeutung, gewann jedoch durch Russlands aggressive Außenpolitik erneut an Relevanz. Trotz ergänzender EU-Sicherheitsstrukturen bleibt die NATO zentral für Abschreckung und Verteidigung. Politische Zweifel einzelner Akteure konnten daran langfristig wenig ändern. Der Ukraine-Krieg sowie der Beitritt Finnlands und Schwedens unterstreichen die anhaltende Bedeutung von Artikel 5 als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens und kollektiver Sicherheit.
Insofern ist es Trumps schamloses Gerede, das er vor einigen Tagen abgesondert hat. Die seien ja nur hinter der Front gewesen und hätten eigentlich gar nichts getaucht. Das hat er vor allen Dingen auf die Briten gemünzt, die doch immerhin fast 500 Gefallene in Afghanistan hatten. Ist so etwas wie ein Wegerzählen dieses Falles, in dem tatsächlich die Europäer den US-Amerikanern beigestanden haben, während die US-Hilfe für Europa eigentlich immer virtueller Art war. Sie mussten nie realiter kämpfen, sondern es war im Prinzip ihre Präsenz, also Army in Being und nicht mehr.
Also besonders, sagen wir mal, katastrophal ist ja diese Aussage von Trump auch im Hinblick darauf, dass er letztlich mit dem plötzlichen Abzug der Amerikaner aus Afghanistan die ganze Arbeit von 20 Jahren, die man zuvor geleistet hat mit Stabilisierung und Nation Building und was man alles versucht hat, innerhalb von Monaten zunichte gemacht hat. Und das Land ist ruckzuck wieder genau dahin zurückgefallen, wo sie schon immer gewesen sind, bevor die Europäer gekommen sind. Und was wir da heute sehen aus Afghanistan, ist ja tragisch. Also eine Entwicklung findet da ja nicht statt. Ja. Und letztlich ist das Land innerlich zerstritten, fällt in diese traditionellen, uralten Stammeskonflikte zurück. Und das ist schon wirklich, wirklich schade, eigentlich eine Schande, weil man hätte auch Gutes erreichen können in dem Land.
Es ist wichtig, dass Sie das ansprechen, nicht? Trump hat diese Verhandlungen von Doha geführt, die im Prinzip schlampig waren und viel zu früh darauf gesetzt haben, dass man die Last der Aufrechterhaltung des Erreichten der afghanischen Armee übertragen könne und dass die dazu in der Lage sei. Ich meine, die Amerikaner geben ja da die entsprechenden Dokumente nicht frei, aber ich bin mir sicher, dass entsprechende Einschätzungen hinsichtlich der Entwicklung da waren, die gesagt haben, die afghanische Armee wird das gar nicht tragen. Und sie wird das nicht tragen wollen und die laufen massenhaft über, wenn wir weg sind. Also die Politik, die Trump jetzt auch wieder macht, nämlich Hit and Run, rein raus, keine langfristigen Verantwortungen übernehmen. Ganz schön zu sehen in der Frage, wie er sehr großmäulig in Angelegenheiten des Iran aufgetreten ist. Und dann, ja, man kann schon sagen, die Demonstranten, die er mit auf die Straße gerufen hat, im Stich gelassen hat. Eigentlich eine von vorne bis hinten unverantwortliche Politik, jedenfalls wenn man das nicht nur auf die engen US-Interessen bezieht, da mag das ja durchaus ankommen, sondern auf die längerfristigen Folgen, die das weltweit hat. Man kann das auch im Hinblick auf den Irak sagen, der als Gegengewicht gegen den Iran natürlich weggefallen ist und quasi als Machtfaktor in diesem Raum nicht mehr existiert, was ebenfalls eine Destabilisierung zur Folge hat. Also heißt, die Europäer haben vieles unaufmerksam gemacht. Sie haben sich hier nicht verhalten, sich da nicht verhalten. Sie haben gewissermaßen keine Vorsorge betrieben. Aber die USA haben eigentlich auch seit 2001, also seit 9/11, eine Politik gemacht, die in vieler Hinsicht Irak, Afghanistan, die in vieler Hinsicht nicht konsequent war, die auch nicht ordentlich durchgeplant war, bei der sie dann relativ schnell, ja, wie soll ich sagen, den Atem verloren haben. Und der 15. August 2021, der Tag, an dem diese desaströsen Bilder in Kabul entstanden sind, bei dem Abzug, nicht, als die Leute in Flugzeugen hinterhergerannt sind, so Bilder von ikonischer Qualität, der hat natürlich auch dieser Tag in der Kremlführung den Eindruck hinterlassen, der Westen ist schwach, der Westen ist dekadent, nicht, was Putin jetzt immer wieder sagt. Das muss man alles in Rechnung stellen.
Also ich meine, die Frage, wie man in außenpolitischen Zusammenhängen gegebenenfalls auch militärisch handelt, hängt natürlich immer davon ab. Man muss die Szenarien durchgehen. Man muss überlegen, was ist das Ziel und was kommt danach und wie ist dann die Perspektive? Ich glaube, der ehemalige Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen in Europa hat mal gesagt, auch nicht einmischen hat einen Preis. Ja, das ist eine Parallele zur Wirtschaft. Also wenn ich nicht spekuliere, ja, ist das auch Spekulation. Das heißt nur, dass ich mich auf die bequeme Position des Nichthandels zurückziehe, weil das erstmal weniger Arbeit, vielleicht innere Konflikte oder auch Risiken, die man fühlt, auslöst. Aber faktisch betrachtet ist das genauso zu werten, als wenn man was macht. Ja, und das haben wir bei Syrien gesehen. Ich meine, das Nicht-Einmischen in Syrien hat dazu geführt, dass riesige Flüchtlingsströme nach Europa gekommen sind und hat natürlich zu massiven Reibungen auch in den Gesellschaften und möglicherweise auch zu einer Erstarkung des Rechtspopulismus geführt. Also das Ganze muss man ja auch einordnen. Die sind ja nicht gekommen, weil sie irgendwie nach Deutschland wollten, sondern weil die Russen ihnen die Städte kaputt gebombt haben. Ja. Deswegen ist es immer wichtig, dass man diese Zusammenhänge auch jetzt den Leuten nochmal erklärt, wenn man jetzt zum Beispiel auch Kritik hört und die innere Migrationsdebatte führt, dass man das ganz klar unterscheidet. Die Ukrainer kommen jetzt, weil die Russen auch ihnen die Städte kaputt bomben und weil sie da keine Perspektive haben und da weg müssen. Ja. Das heißt aber, dass wir aktuell gerade als Europäer immer in der passiven Reaktionssituation sind, dass wir aber in fast keinem Bereich das Heft des Handels in der Hand haben, oder?
Ja, das, was Sie gesagt haben, dazu gibt es sozusagen eine hübsche Episode dazu, als der französische Außenminister Talleyrand, der verschiedene Regime überstanden hat, mal gefragt wurde, was eigentlich Nicht-Intervention sei von einer Frau in dieser Episode oder Anekdote. Soll er nach einigem Nachdenken gesagt haben, ich fürchte, es ist ungefähr dasselbe wie Intervention. Das nimmt ja das auf, was Sie gesagt haben, nämlich dass in diesem Falle beide Verhaltensweisen Folgen hat. Und dass man nicht so tun kann, als wenn man gar nichts macht, wenn man nur zuschaut, dass man da nicht betroffen ist und dass das alles wunderbar ist. Aber den Eindruck hat man natürlich in der Öffentlichkeit häufig, weil man glaubt, wenn man nicht eingreift, dann hat man die Kosten des Eingreifens nicht, die Verluste dessen nicht und so weiter und so weiter. Und man hält sich schön fern davon. Ich kann sagen, das war in mancher Hinsicht auch so eine europäische Disposition und Obamas Nichtintervention in Syrien, nachdem er vorher gesagt hat, aber wenn das Regime von Assad Gasbomben einsetzt, dann ist eine rote Linie überschritten, dann hat es Gasbomben eingesetzt. Und Obama hat nicht darauf reagiert, dass die rote Linie überschritten wird, womit gewissermaßen dann natürlich Glaubwürdigkeit dahin ist. Nicht? Also ja, man kann da in der Vergangenheit eine ganze Menge von Fehlentscheidungen finden und die auch herausstellen. Nur hilft uns das natürlich relativ wenig bei der Bewältigung unserer jetzigen Situation. Es hilft uns vielleicht darin zu sagen, es ist nicht so, dass die Amerikaner alles toll gemacht haben, vor allen Dingen, wenn Trump Präsident war und die Europäer immer alles falsch gemacht haben, wie gewissermaßen das Narrativ aus den USA lautet. Aber man muss sich dann halt überlegen in Europa, wie schaffen wir es, uns auf eigene Beine zu stellen, ohne dass wir das so prozedieren, dass wir die Amerikaner vor den Kopf stoßen. Das können wir uns im Augenblick nicht leisten. Wir brauchen so noch einige Zeit. Und das ist ein schwieriger Balanceakt, nicht sozusagen den Plan B bereits zu verfolgen, aber offiziell am Plan A festzuhalten.
Auch das ist in der Wirtschaft auch ein normales Szenario, ne? Also wenn wir sehen, dass sich bestimmte Sachen nicht weiterentwickeln, ja, auch egal ob es Produkte sind oder Kunden oder Märkte, whatever, dann müssen wir schon rechtzeitig drüber nachdenken, ob wir irgendwas anderes versuchen zu entwickeln, eine Innovation zu bringen, neue Vertriebskanäle aufzubauen, damit wir in einem Szenario in 2-3 Jahren nach vorne geguckt, noch stabil dastehen. Ne?
Ja.
Das ist ja schlau, was man versucht, dass man versucht, das eine zu tun und das andere zu lassen. Mhm. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich den Realitäten stellt und dass man sich auch ein Stück versichert, indem man vorsorgt.
Das ist ein guter Punkt.
Das ist eine Diskussion, die wir jetzt auch gerade in der Wirtschaft führen. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema, auch ich persönlich mit dem Thema Resilienz. Wenn wir uns mal anschauen, was wir jetzt an Anstrengungen in Deutschland machen, in dem Bereich militärischer Aufbau bei Material und auch Personal, dann kommen wir ja ein bisschen vorwärts. Ob das nun ausreicht oder nicht und wann es ausreicht, ist jetzt aus dieser Position schwer einzuschätzen, aber es passiert eine Menge. Nehmen wir aber mal den anderen Bereich der Verteidigung, nämlich die zivile Verteidigung und die zivile Resilienz. Dann haben wir noch viele Punkte, wo wir eigentlich bisher so gut wie keine Antworten haben. Nehmen wir den Stromausfall in Berlin. Mhm. Ein Szenario, das wir der Politik in Niedersachsen auch seit einiger Zeit erzählen. Ich sage immer, achtet auf die Sicherheit der Energieversorgung, weil wenn wir keinen Strom mehr haben, ist für alle Pause. Dann sind wir nicht mehr handlungsfähig, dann sind wir nicht mehr führungsfähig. Und dann kriegen wir ruckzuck einen ganzen Haufen Anschlussprobleme, die auf Ebene der Bevölkerung dann stattfinden. Und da sehe ich im Moment so ein bisschen auch, wenn ich mit Leuten aus dem Bundestag spreche, so ein bisschen, dass man sich das irgendwie, dass man sagt, ja, ja, wir können ja nicht alles schützen, aber mit der Argumentation kann ja die Antwort auch nicht sein, dass man gar nichts schützt und dass man kaum was vorbereitet. Wir hatten ein Treffen mit Stadtwerken letzte Woche. Die sind auf so ein Szenario, weder was Material oder auch Entstörfähigkeiten angeht, überhaupt nicht vorbereitet.
Das ist einer der zentralen Punkte. Ich habe mit meinen Mitarbeitern vor 10, 15 Jahren mich intensiv beschäftigt mit kritischer Infrastruktur. Da sind wir relativ nah an die Politik herangegangen, um gewissermaßen die Frage von Bedrohung umzukehren in die Frage von Verwundbarkeit. Bedrohungslagen waren damals nur randständig identifizierbar, aber Verwundbarkeit, darüber nachzudenken und gewissermaßen Stellen der Verwundbarkeit zu schließen. Also sozusagen technisch gesprochen Vulnerabilitätsreduktion und Resilienzaufbau. Denn wenn man Vulnerabilitätsreduktion so macht, dass man sich, wenn man sich das im Bild des Ritters vorstellt, dann auch die Weichteile panzert und alles Mögliche, wird man unbeweglich. Und wenn man vom Pferd gefallen ist, dann kommt einer vorbei und sticht einem ab. Ne? Weil du kannst ja nicht bewegen, sondern liegt auf dem Rücken wie ein Maikäfer. Also Resilienz gewissermaßen als eine Form des Schließens von Verwundbarkeit ohne die Kosten der Vollpanzerung tragen zu müssen. Nicht? Und dann sagt man halt, es gibt viel Infrastruktur, die angreifbar ist, aber wir müssen aus der Infrastruktur bestimmte Bereiche herausgreifen. Das hat man im Prinzip gemacht, kritische Infrastruktur, hat aber eigentlich es dann beim Reden und Nachdenken und Schreiben von Papieren belassen und das nicht in den zivilen Bereich übersetzt. Und das hat etwas damit zu tun, was ich etwas kritisch die Herrschaft der Betriebswirte genannt habe. Also überall Kostenreduzierung, keine Puffer mehr, alles just in time und so weiter. Das haben wir ja teilweise in der Corona-Pandemie gesehen. Oder als ich mal ein Frachtschiff im Suezkanal quergestellt hat, weil, was weiß ich, der Steuermann besoffen war oder so etwas. In welcher Weise man dann vulnerabel ist, wenn die erwarteten Lieferungen nicht punktgenau termingerecht eintreffen und sich das alles verzögert. Nicht? Das sind Kosten, die man natürlich durch Lagerhaltung hat. Klar, das sind Kosten, die daraus entstehen, dass man, was weiß ich, so wie die Börse ein zweites Mal in Deutschland aufgebaut ist, dass wenn sie in Frankfurt ausfällt, sie an einem anderen Ort sofort wieder aufleben kann. Es dauert halt nur die Zeit, bis die sich aus Frankfurt dorthin begeben haben, dass man solche Reserven einbaut. Und da muss man dann auch bereit sein zu sagen, wir müssen, um solche Situationen, wie sie jetzt da in Berliner Südwesten waren, oder wie sie, ich glaube, 2005 mal im Münsterland, als da sehr viel Schnee gefallen war, eingetreten sind, um auf die vorbereitet zu sein und nicht hilflos dazustehen, solche Reserven aufbauen, eine widerstandsfähige, im Sinne von resiliente Infrastruktur aufzubauen, was natürlich auch abschreckende Wirkung auf einen potenziellen Angreifer hat. Denn man soll nicht glauben, dass die Russen sich unsere Diskussionen darüber nicht angucken und dass die hochinteressiert waren, was da in Berliner Südwesten, Dahlem und anderen Orten passiert ist, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie man relativ einfach und schnell und kostengünstig einen Kontrahenten oder Gegner demoralisiert.
Da gibt es ja auch andere Länder, die da ein bisschen weiter sind, zum Beispiel die Finnen.
Ja.
Ich habe da ein Papier neulich mal gesehen, wie man eine resiliente Gesellschaft erreichen kann. 150 Seiten aus Finnland, auf denen eigentlich alles zusammengeschrieben ist, was man machen muss. Was wir aktuell tun, ist noch ein bisschen, dass man darüber nachdenkt, wer ist eigentlich für was zuständig. Da gibt es Themen zwischen Bund und Ländern und zwischen BMI und BMVG. Was ist jetzt eigentlich mit Verteidigung, auf welcher Ebene? Ich sage immer ein bisschen ironisch, wir sind noch dabei zu überlegen, wie denn das Problem in unsere Bürokratie passt. Aber wir verlieren einfach auf dem Thema sehr viel Zeit aktuell. Vor allen Dingen im zivilen Bereich passiert eigentlich an konkreten Vorbereitungsmaßnahmen fast nichts oder nur sehr wenig. Mhm. Das ist das, was wir eben auch jetzt bei der Landesregierung adressiert haben. Da gibt es jetzt einen sicherheitspolitischen Dialog, aber eben auch nur einen Dialog und Arbeitsgruppen, aber noch keine Ergebnisse. Und die treffen sich dann alle halb Jahr mal. Das ist natürlich eine Geschwindigkeit, mit der wir auf die Welt nicht reagieren können.
Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin verhandelt haben, nicht sozusagen Schnellschach, beziehungsweise vorher vorbereiten, also aufstellen, so dass man schnell handeln kann und nicht erst im Krisenfall anfängt, darüber nachzudenken, was man eigentlich haben müsste. Ich würde mal so ein Beispiel geben. Nicht? Wir sind ja zurzeit bei einer Reform des Krankenhaussystems. Könnte ja sagen, wenn wir tatsächlich so viele Krankenhäuser haben, dann vernichten wir nicht einige, sondern setzen die gewissermaßen in Reserve für den Fall, dass halt ein hoher Anfall von Verwundeten, Verletzten, irgendwie Hilfsbedürftigen da ist. So wie gewissermaßen ungewollt bei den Migrationsbewegungen von 2015, 16 ausrangierte Kasernen gewissermaßen das Auffangbecken waren. Solche Auffangbecken kann man im Prinzip systematisch organisieren und das ist das, was wir jetzt machen müssen.
Wenn wir uns mal jetzt so als Quintessenz überlegen, was sind so die Szenarien, die sozusagen den most likely case für die nächsten Jahre beschreiben? Fangen wir mal an, Ukraine-Krieg, dauert er noch länger, was würden Sie sagen? Oder gibt es eine Lösung?
Nee, die Lösung ist vorerst nicht zu sehen, weil die Russen ja erklären, für einen Waffenstillstand muss erst der Friedensvertrag, also letzten Endes die Kapitulationsurkunde, die sie der Ukraine hingehalten haben, unterschrieben sein. Das wird die Ukraine nicht tun. Also der wird noch weitergehen, bis einer der beiden erschöpft ist. Und es liegt an den Europäern, sicherzustellen, dass die Ersten, die erschöpft sind, die Russen sind.
Zweite Frage, USA, nächste Wahl, gibt es einen Regierungswechsel zu den Demokraten oder bleibt es da, wo es ist? Wie ist Ihre Einschätzung?
Also nach dem, was wir augenblicklich sehen können über den Zustand der Demokratischen Partei und die Fähigkeit, eine Figur aufzubauen, die für größere Teile der Bevölkerung wählbar ist, würde ich sagen, können wir uns nicht darauf verlassen und nicht damit rechnen. Das heißt, wir sollten sinnvollerweise anfangen, darüber nachzudenken, ob nicht die Europäer einen eigenen Oberkommandierenden für die NATO brauchen und einen eigenen europäischen Generalstab. Da muss man nicht so viel über eine europäische Armee reden und nachdenken, sondern man hat gewissermaßen die Instanz, die die koordiniert.
Findet Europa zu mehr Einheit und schafft es, machtpolitisches Gegengewicht zu den anderen Player in der Welt zu bilden in den nächsten Jahren?
Also ich glaube das sicherlich auch, weil ich das hoffe und als für das Entscheidende ansehe. Aber die jüngeren Entwicklungen, erstens eine sehr politisch agile Kommission mit ihrer Vorsitzenden Ursula von der Leyen und auch die zunehmende Kooperation gegenüber Putin wie gegenüber Trump zwischen den großen Akteuren innerhalb Europas sind Zeichen der Hoffnung.
Und letzte Frage, schafft die Bundesregierung die Bewältigung der aktuellen innenpolitischen und wirtschaftspolitischen Themen so, dass eine größere Zufriedenheit im Verlaufe der Legislatur bei den Bürgern eintritt?
Ja, das ist eine Frage, da würde ich sagen 50-50, das hängt von Kontingenzen ab. Vielleicht auch von dem Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Ich hoffe es jedenfalls. Ich kenne eine Reihe von Politikern, für die das der zentrale Punkt eigentlich ist, Deutschland wieder auf die Beine zu stellen. Und das nicht nur im Hinblick des Ankaufs von militärischem Equipment, sondern auch in wirtschaftlicher und technologischer Hinsicht. Da würde ich meinen, da muss noch ein bisschen gearbeitet werden.
Ja, da decken sich unsere Einschätzungen, da sehen wir auch so. Lieber Herr Professor Mödler, ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch und die vielen, vielen tollen Impulse. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal irgendwann live und in Farbe treffen irgendwo, wenn Sie mal in den Norden Deutschlands kommen, Richtung Hamburg oder vielleicht können wir uns auch mal in Berlin auf einen Kaffee treffen. Wäre das richtig toll, da würde ich mich riesig freuen. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Ich denke, das kriegen wir hin. Ich bedanke mich für die Einladung.
Ja, gerne.
Tschüss.
Das war die 10. Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Sicherheitspolitik mit Professor Herfried Münkler. Die nächste Folge von Moin Wirtschaft zum Thema Sicherheitspolitik und EU mit Lena Dupont können Sie nächste Woche hören. Weiterführende Informationen finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Links zu unseren Studien und Quellen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Bei Themenwünschen schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion@ihklw.de. Stichwort Moin Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.
Moin Wirtschaft ist ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg. Produziert von Pool Artists. Moderation Andreas Kirschenmann. Redaktion und Projektmanagement IHKLW Sandra Bengsch. Executive Producers Maria Lorenz-Bokelberg und Frieda Morische. Projektmanagement Pool Artists Paula Georgi und Felix Böhme. Redaktion und Produktion Pool Artists Charlotte Steinbach. Gästemanagement Anna Faldig. Sprecherin Gesine Kühne.